Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Timo Grampes.
Hallo, wir sprechen über Britney Spears. Ein Hashtag ruft zu ihrer Befreiung auf. Wovon, was überhaupt dahinter steckt, das werden Sie erfahren. Gleich sind wir aber erstmal bei Halle, beim Terroranschlag und bei der Frage, welche Rolle spielt der Gaming-Aspekt dabei? Das rechtsextreme Attentat in Halle, gestartet vor einer Synagoge am 9. Oktober 2019 in Halle mit zwei Toten. Der mutmaßliche, das ist noch das Wording zurzeit, Attentäter, hat die Tat mit einem Livestream begleitet. Und gestern vor Gericht hat er erzählt, welche Bedeutung der Livestream für die Tat hatte. Er habe sich vor dem Publikum nicht blamieren wollen. Die Zuschauer hätten ihn zu den Schüssen animiert. Über Videospielästhetik der Tat ist schon diskutiert worden, auch über Bezüge zur Gaming-Szene. Und diese Aspekte vertiefe ich mit Mick Prinz von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Für die leitet er das Projekt Good Gaming, in dem wird untersucht, wie rechte AkteurInnen versuchen, Menschenverachtung auf Gaming-Plattformen zu schüren. Tag, Herr Prinz.
Guten Tag, hallo.
Menschen töten für ein Publikum, als würde man einen Ego-Shooter spielen. Wie wichtig ist dieser Aspekt für den Attentäter, für den mutmaßlichen in Halle gewesen?
Tatsächlich war die Plattform Twitch bzw. der große Streaming-Anbieter Twitch, der vor allem eben von Gamerinnen und Gamern genutzt wird, um abends Let's Plays hochzuladen, um ihre Spiele-Sessions sozusagen ins Netz zu stellen, ein sehr großer Teil dieser Inszenierung des Halle-Attentäters. Also er hat ja die Plattform gewählt, um eine möglichst große und breite Zielgruppe auch zu erreichen, weil längst nicht nur noch Gamerinnen und Gamer auf dieser Plattform aktiv sind. Bei Halle war es jetzt so, dass er das Video online gestellt hat, beziehungsweise den Stream hochgeladen hat und ihm lediglich 5 Personen in diesem 35-Minuten-Stream zugeschaut haben. Da ist so der Plan nicht so ganz aufgegangen und auch das Video war danach noch in etwa 30 Minuten online und hat in etwa so 2000 Zuschauende, also nicht so viele, wie sich vermutlich der Attentäter erhofft hat. Trotzdem war es eben ein großer Teil der eigenen Motivation. Er wollte eben dieses Attentat, dieses antisemitische, rassistische, sexistische Attentat auf Twitch übertragen, um eben sein Weltbild zu verbreiten. Er wollte sich gleichzeitig auch motivieren, wie man das häufig eben auch in Gaming-Let's Plays kennt, dass man eben durch die Zuschauerinzahlen oder durch steigende Zuschauerinzahlen eben sozusagen am Ball bleibt und eben auch sozusagen sein eigenes Let's Play durchführt. Und in dem Sinne war es jetzt eben tragischerweise ein antisemitisches Let's Play im Real Life.
Von sich nicht blamieren vor dem Publikum war so die Rede. Wie waren denn die Reaktionen der einschlägigen Szene auf ihn?
Tatsächlich hat er diese Anerkennung, die er sich gehofft hat, in, ich sag mal, rechtsextremen Kreisen nicht so richtig bekommen. Anders als, ich sag mal, vorangegangene rechtsextreme und rechtsterroristische Anschläge, wie zum Beispiel in Christchurch oder El Paso, wurde der Halle-Attentäter nicht glorifiziert oder nur sehr wenig positiv, ich sag mal, rezipiert in rechtsextremen Kreisen. Hier wurde sich eher über ihn lustig gemacht. Er wurde, ich sag mal, als Versager tituliert, weil er an einer Tür gescheitert ist oder weil er eben auch seine Waffen nicht so aufgebaut hat, wie er es hätte tun sollen mit seinem 3D-Bedrucker. Also er wurde sozusagen eher belächelt, eher abgelehnt, beziehungsweise seine Ideologie wurde nicht abgelehnt, aber sozusagen sein Vorgehen wurde eher kritisch belächelt.
Was sind denn weitere Aspekte jenseits des Livestreams, die zeigen, wie wichtig so eine, nennen wir die mal, Gamifizierung solcher Anschläge ist?
Ja, beim Halle-Attentäter haben wir jetzt gesehen, dass er nicht nur durch die Plattformwahl mit Twitch sozusagen diese Gaming-Schiene eingefahren hat, sondern er hat ja auch ein Manifest geschrieben, in der er so eine Art Achievement-Liste hat, so eine Erfolgsliste, wie wir sie sonst, ich sag mal, aus Videospielen auf der PlayStation oder auf dem PC kennen. Das sind dann gewisse Erfolge, die man sozusagen abarbeiten muss. Und hier waren es eben bei Halle antisemitische, rassistische Erfolge. Das war sozusagen dann noch die Parallele, die wir bei Halle gesehen haben. Ganz grundsätzlich sieht man aber schon, dass eben auch rechtsextreme Akteure zunehmend auch Gaming-Plattformen versuchen zu instrumentalisieren, weil sie ihnen zunehmend auch von anderen Plattformen verbannt werden. Sie werden dann irgendwie bei Twitter, bei YouTube, bei Facebook und Co. gelöscht und suchen sich Ausweichstrukturen, um sich zu vernetzen. Und das passiert eben auch, nicht ausschließlich, aber eben auch auf Plattformen wie Steam, auf Discord oder auf Reddit, also auf Plattformen, die auch viel von GamerInnen genutzt werden.
Was trifft denn aus Ihrer Erfahrung zu, dass sich eher der Einzelne radikalisiert, Stichwort Einzeltäter, Leute versacken im Internet, kommen rechtsextrem wieder raus, oder ist das Quatsch und die Radikalisierung verläuft meist gleich unter vielen im Kollektiv?
Ich finde es so ein bisschen schwierig, diesen Einzeltäter-Mythos sozusagen zu schüren, weil auch wenn der Attentäter von Halle, so wie wir es aktuell nach unserem jetzigen Kenntnisstand wissen, nicht großartig in einer lokalen Szene vernetzt war, wie gesagt, Kenntnisstand jetzt, muss man ja schon sehen, dass er eben sozusagen sich an vielen Stellen radikalisieren konnte. Man sieht in den letzten Jahren einen zunehmenden globalen Rechtsterrorismus. Also ich habe gerade schon Christchurch und El Paso genannt, aber auch das Attentat von Norwegen oder eben auch in München vor 4 Jahren haben wir gesehen, dass rechtsextreme Anschläge sozusagen größer werden und auch viele dieser Attentäter da dienten eben dem Halle-Attentäter als Vorbild. Das heißt, hier hat er sich inspiriert gesehen, aber auch natürlich im virtuellen Umfeld, in sozialen Netzwerken, auch in der Hasskultur, die in vielen sozialen Netzwerken herrscht, oder eben den Hasskommentaren, die wir hier sehen, antisemitische Hasskommentare, die ihn bestärkt haben, aber auch, um das sozusagen gesamtgesellschaftlich zu sehen, auch der Alltagsrassismus, den wir in Deutschland haben, und die hohe Akzeptanz immer noch von rechtsextremen Äußerungen. Das heißt, ich finde, wir können diesen Attentäter, selbst wenn er in diesem Fall alleine gehandelt haben sollte, nicht als Einzeltäter framen und sehen, weil er schlicht und ergreifend nicht alleine gehandelt hat. Er hat in einem Klima gehandelt, welches sehr stark rechtsextrem ist und von dem er sich eben inspiriert gesehen hat.
Über Gamification und Terror habe ich gesprochen mit Mac Prinz hier im Deutschlandfunk Kultur. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Muss Britney Spears befreit werden? Und wenn ja, wovon eigentlich? Das ist gerade so eine popkulturelle Sachfrage, die natürlich ihren Anlass hat, nämlich den Hashtag Free Britney. Der hat weit gestreut, wird inzwischen auch von Promis verbreitet, zum Beispiel von der US-amerikanischen Schauspielerin und MeToo-Aktivistin Rose McGowan. Soziologin und Bloggerin Nadja Scheh-Hardy erklärt, was hinter Free Britney steckt. Sie tut das von zu Hause aus. Im Hintergrund brummt es ein bisschen. Das ist ein Rasenmäher, der selbst durch das geschlossene Fenster leider hörbar ist, aber den Brummi müssen wir jetzt hinnehmen. Hallo, Frau Scheh-Hardy.
Hallo aus Bielefeld.
Was postet denn wer eigentlich unter diesem Hashtag?
Vor allen Dingen Fans und das tatsächlich schon seit über 10 Jahren, also seit 2008, gibt es diesen Hashtag, der immer mal wieder genutzt wird. Fans und aber auch ehemalige Weggefährtinnen, andere Prominente, die mittlerweile auch diesen Hashtag aufgreifen. Mit sehr viel Aufmerksamkeit tatsächlich jetzt seit diesem Juli.
Also was können wir uns darunter vorstellen? Was passiert? Was schreiben die?
Also es ist ja so, dass seit 2008 Britney Spears unter der Vormundschaft ihres Vaters ihr Leben und ihre Geschäfte bestreitet. Das ist auch in der Öffentlichkeit bekannt und wurde auch offen kommuniziert. Und es wird aber immer wieder spekuliert, dass diese Vormundschaft halt sehr tief einschneidet in die Persönlichkeitsrechte von Spears. Ja, Fans und andere wollen immer wieder darauf aufmerksam machen, dass Spears vielleicht gegen ihren Willen auch diese Vormundschaft aushalten muss und dementsprechend auch viele Beschränkungen im Alltag erfährt und natürlich auch im Geschäftsleben. Im Juli gab es jetzt nochmal einen ordentlichen Push und der Hashtag ist dann auch weltweit getrendet. Da hatte ein Fan Britney auf Twitter gebeten, dass sie ein gelbes Shirt anziehen soll, falls sie wirklich Hilfe braucht. Und eine Weile später hat sie dann tatsächlich auf Instagram in einem gelben Top ein Video hochgeladen und das hat natürlich die Spekulation nochmal angeheizt.
Also das heißt, es wird rein spekuliert, dass sie befreit werden müsste. Aber wie wird das denn rein gelesen? Also worauf basiert denn die Deutung der ganzen Leute, die jetzt zu diesem Hashtag was schreiben oder in Bilder was rein interpretieren? Also was sind so die Anhaltspunkte?
Also sie macht gerade auf Instagram viele Videos, die sie dann zu Hause dreht tatsächlich. Sie hat zum Beispiel die LGBT-Community im Pride Month begrüßt. Sie macht auch viele Tanzvideos, wo sie halt dann im Haus vor sich her tanzt. Also das sind halt immer alles so häusliche Settings. Das durchzieht den ganzen Kanal. Und das lässt natürlich Fans auch vermuten, dass sie eigentlich nur zu Hause wie in so einem goldenen Käfig ist und das auch mit dieser Vormundschaft zusammenhängt.
Es klingt ein bisschen, wie ja, Lust an Verschwörungsmythen doch auch durch, oder? Also warum sollte ich eine Motivation haben, mich da spekulativ an Britney Spears abzuarbeiten und irgendwas rauszulesen aus Outfits und Gesten und Videohintergründen, was doch nun wirklich reine Spekulation ist?
Also sie ist natürlich eine Person des öffentlichen Lebens und auch eine sehr schillernde. Das heißt, da ist natürlich das Interesse groß, sich mit ihrem Privatleben auch zu beschäftigen. Jetzt, wo es keine Skandale offensichtlich mehr gibt, wäre das natürlich der große Skandal. Wobei man sich auch fragen kann, ob das Ganze nicht vielleicht auch übergriffig ist. Ich meine, die Bewegung ist ja schon sichtbar weltweit. Und wenn Spears, die ja auch eben gesundheitliche Probleme in der Vergangenheit hatte, das wirklich selbst gewählt hat, dass sie ihr Privatleben schützen möchte und sich eben nicht mehr der Öffentlichkeit in diesem Maße aussetzen möchte. Wenn sie das gewählt hat und jetzt aber ein bisschen unter Druck gerät, sich erklären zu müssen, ob sie denn jetzt wirklich in einer Art Gefangenschaft lebt, dann kann man sich auch fragen, ob das nicht auch schon übergriffiges Fanverhalten ist. Wobei Stars und Prominente damit natürlich immer rechnen müssen, dass sie eben auch ein Objekt des öffentlichen Interesses sind.
Der Hintergrund ist ja ein sehr ernster auch in diesem Fall, nämlich die Vormundschaft. Wie beeinflusst denn die Vormundschaft tatsächlich ihr Leben?
Also das sind tatsächlich viele, viele Einschränkungen, die damit verbunden sind. Also das betrifft geschäftliche Entscheidungen, das betrifft ihren eigenen Zugriff auf ihr eigenes Vermögen, ihr eigenes Geld, künstlerische Entscheidungen, die Frage, ob sie heiraten darf, wählen darf, Auto fahren darf. Also das sind schon sehr, sehr einschneidende Beschränkungen und das kann man auf jeden Fall problematisieren, weil da schon viel der Handlungsautonomie einer Person auch beschnitten wird. Nun wissen wir aber natürlich nicht die genauen gesundheitlichen Hintergründe und wir wissen auch gar nicht, wie praktisch eben auch diese Vormundschaft ausgestaltet ist, also ob das wirklich alles so zur Anwendung kommt. Deswegen ist alles, was derzeit gefordert und verbreitet wird, tatsächlich ein bisschen imaginär.
Da kommt man auch leicht so in Gossip-Gefilde natürlich rein, wenn man sich da ein bisschen einliest zu dieser Vormundschaft und den Schlammschlachten, die da familiär stattfinden. Aber hat Britney Spears sich denn eigentlich mal direkt zu all dem geäußert? Also hat sie sich zu dem Hashtag geäußert? Hat sie sich zur Vormundschaft direkt geäußert in jüngerer Zeit?
Nein, hat sie nicht getan. Und das ist aber dann immer so ein bisschen die Crew an der Sache. Genau das befeuert ja manchmal auch dann noch diese Verschwörungstheorien, dass dann gesagt wird, ach guck mal, sie darf ja auch gar nicht öffentlich sagen, was sie jetzt von dieser Kampagne hält. Das ist dann natürlich so ein Teufelskreis, dass das dann für viele Leute natürlich auch der Beweis dafür ist, dass sie eben nicht freisprechen kann in der Öffentlichkeit.
Wo führt denn diese Erzählung von der unfreien Britney Spears eigentlich hin? Also diese Erzählung hält sie ja in der Öffentlichkeit, in der sie sonst jetzt nicht mehr so wahrnehmbar ist. Auf der anderen Seite ist ein Mensch, der so eingeschränkt lebt und unter Vormundschaft steht, das ist ja eigentlich auch nichts, mit dem man sich schmücken kann. Also wo führt das hin? Was ist Ihr Eindruck?
Ich glaube, dass das richtig ist, dass man solche Sachen problematisiert und auch anhand einer prominenten Person tatsächlich eben diese Thematik der Beschränkung von Vormundschaften weiter auch problematisieren kann. Wo es hinführt, kann ich nicht sagen. Also es stimmt natürlich, dass sie jetzt nochmal sehr, sehr viel mehr Öffentlichkeit bekommen hat, als sie eigentlich bekommen würde, gerade auch, wo eben die letzte Tour schon so lange zurückliegt, also letztes Jahr, wo auch klar ist, dass künstlerisch viele Sachen, die Ruhephasen einfach vorbei sind bei ihr. Nichtsdestotrotz ist sie natürlich schon eine Pop-Legende einfach der frühen 2000er Jahre. Aber ich glaube, dass dieser Hashtag noch eine ganze Weile das Internet beschäftigen wird.
Und das können wir alle verfolgen unter dem Hashtag Free Britney. Den hat die Soziologin und Bloggerin Nadja Shehadeh erklärt hier im Deutschlandfunk Kultur. Dankeschön.
Gerne.
Was bedeutet Corona für Film und Fernsehen? Christian Berndt hat dann ein Update für Sie in unserem Corona-Ticker, in dem wir für Sie hier im Deutschlandfunk Kultur ja regelmäßig über Corona-Konsequenzen fürs Kulturleben berichten. Und heute starten wir mal mit 20er-Jahre-Feeling.
Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt.
Die Fortsetzung der Erfolgsserie Babylon Berlin ist in Planung. Aber Regisseur Tom Tykwer kann sich, wie er kürzlich auf einer Veranstaltung in Berlin sagte, nicht vorstellen, unter den geltenden Corona-Regeln zu drehen.
Wenn ich jetzt die nächste Staffel von Babylon Berlin drehen wollen würde, in der wir gerade schreiben und die wir auch drehen wollen, das würde nicht gehen. Also wie soll ich 500 Komparsen in irgendeinem Zelt um 4 Uhr morgens zusammentrommeln, um dann die erstmal zwischen 6, 8, 10 und 12 Uhr an irgendwelchen Kernpunkten zu verteilen und dann Mittagessen in irgendwelchen Riesen. Es geht alles überhaupt nicht. Oder man müsste solche riesigen Hallen bauen.
Mit dabei war auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters, die ihr Zukunftsprogramm Kino 2 vorstellte, das mit 40 Millionen Euro Umbaumaßnahmen in Kinos unter anderem für Corona-Schutzvorrichtungen unterstützt. Kürzlich hatte Grütters auch angekündigt, sich für eine Änderung der von Kinobetreibern stark kritisierten 1,5 Meter Abstandsregel in Kinosälen einzusetzen. Doch jetzt werde man erst einmal abwarten, welche Erfahrungen im Ausland mit gelockerten Abstandsregeln gemacht werden. Versuchskaninchen wären nach dieser Logik die Zuschauer bei den Salzburger Festspielen.
Wir sind deshalb jetzt gespannt, wie das in Salzburg läuft. Und deshalb muss man auch konzedieren, dass solange wir keine anderen Erfahrungen haben, hier diese 1,5 Meter auch aus gutem Grund gelten.
Behind the camera, you don't have any fear anymore. Like the war reporters in Vietnam, for example.
Hinter der Kamera hat man keine Angst, sagte Werner Herzog 1979 auf dem Telluride Film Festival im US-Bundesstaat Colorado. Gerade in Telluride schätzt man den unerschrockenen Herzog. Fast jeder seiner Filme hatte hier seine US-Premiere. Jetzt hat das renommierte Festival die diesjährige für September geplante Ausgabe gecancelt. Begründet wurde die Festivalabsage mit dem nationalen Chaos in der Corona-Epidemie. Ein Statement gegen die US-Regierung samt Präsidenten. Der politische Kampf um Corona hat in den USA die Filmfestivals erreicht.
Well, they read, don't trust in the Internet.
Nicht nur in Telluride, auch auf dem internationalen Hongkong Film Festival ist Werner Herzog ein gern gesehener Gast. Das Festival widmete ihm 2018 sogar eine Retrospektive.
I'm a big fan of Werner Herzog,
sagt Festivalprogrammleiterin Kiki Fung. Herzog sei berühmt in Hongkong, man habe ihn sogar auf der Straße erkannt. Die Bewohner der Stadt sind filmbegeistert, meint Fung. Als im Mai die Kinos wieder öffneten, sei das Publikum sofort zurückgekehrt.
In Hong Kong actually there's a very strong desire in the audience to.
Im Sommer soll das Hongkong Filmfestival stattfinden, auch wenn die Kinos im Moment wegen neuer Corona-Fälle für eine Woche geschlossen sind. Hongkong sei glimpflich davon gekommen in der Corona-Krise, meint Fung. In den Kinos sei eine Auslastung von 80% erlaubt, das lasse einen Festivalbetrieb zu. Fung kuratiert den asiatischen Film auf dem Hongkong Filmfestival. In den letzten Jahren, so Fung, zeige sich bei jungen Filmemachern der Trend zum realistischen Erzählen. Sie glaubt, dass sie auch angesichts der neuen Sicherheitsgesetze, die die Freiheit in Hongkong extrem einschränken, ihre Haltungen filmisch artikulieren werden.
If they have a voice, if they have something they want to depict in a film, they'll find a way to do it.
Manche werden vielleicht über Auswanderung nachdenken, so Fung, aber viele wollen bleiben.
You know, I think Hong Kong people really love Hong Kong.
Der kanadische Filmjournalist Shelley Kraser, der Filme aus Hongkong und China für Filmfestivals wie Rotterdam kuratiert und dort Dokumentarfilme aus Hongkong über die Protestbewegung gezeigt hat, kennt Leute, die an Auswanderung denken.
There was a lot of shock.
Erstmal sei der Schock über die neuen Sicherheitsgesetze groß gewesen. Ja, bei ihnen hätten die Leute beeindruckt, die sagen, sie werden trotzdem einen Raum finden, ihr bisheriges Leben weiterzuführen. In Hongkong habe es zwar in den letzten Jahren schon eine Art freiwilliger Selbstzensur gegeben, aber es wurden durchaus kritische Filme gedreht. Es gäbe sogar staatliche Subventionen für oppositionelle Filme.
But there's a second question. You make them for whom?
Das Problem sei nur, dass Filme über die Protestbewegung im Ausland liefen, aber in Hongkong kein Kino wage, sie zu zeigen. Deshalb würden oft alternative Sichtungen in kleinen Communities organisiert. Es gäbe eine Tradition des gesellschaftskritischen Films in Hongkong. Auch in den populären Fantasy-Filmen werde mit politischen Allegorien gearbeitet. Die weitere Entwicklung könne man noch nicht abschätzen, sagt Kraser. Aber solange es die vielen kritischen Stimmen in Hongkong noch gäbe, versuche er, Hoffnung zu bewahren.
I try to pick up signs, reasons to hope from Hong Kong voices I listen to.
Bei uns sind Sie natürlich richtig, wenn Sie wissen möchten, wer die prominenten Comic-MacherInnen von morgen sein könnten. Da sollte man nämlich immer ein Auge auf Kassel haben und auf die Kunsthochschule dort. Da hat zum Beispiel Aisha Franz studiert, die vielleicht, ja doch, also einen der interessantesten Comics der vergangenen Jahre geliefert hat. Shit is Real, ein Entwicklungsroman quasi über Selma, die von ihrem Freund verlassen wird und sich dann auf eine sehr große innere Reise begibt. Wer also könnte die oder der neue Aisha Franz sein? Kompressorkollegin Jule Hoffmann wird das einschätzen. Sie hat nämlich die große Comic-Anthologie gelesen, die Studierende der Klasse Illustration und Comic an der Kunsthochschule Kassel veröffentlicht haben. Der Titel ist Triebwerk 9. Warum?
Ja, weil ganz einfach, weil es die 9. Ausgabe ist. Also die erste Triebwerk-Ausgabe ist schon 2005 erschienen. Und die Reihe, das steckt eben auch schon so ein bisschen im Namen Triebwerk, es hat so die Idee, eine Antriebskraft zu sein, Motor dafür, das eigene Experimentieren mit grafischen Erzählformen voranzutreiben und eben auch ein solches Buchprojekt zu realisieren. Also das Triebwerk ist sowas wie ein künstlerisches, aber auch redaktionelles Labor für werdende Comicmacherinnen an der Uni dort, weil sie eben neben dem Zeichnen auch am Konzept beteiligt sind und das Ganze Buchprojekt selber wuppen müssen. Also die haben jetzt auch ein Crowdfunding gestartet und Sponsoren gewonnen, um eben auch die Produktion zu finanzieren. Und ich finde, die Umschlaggestaltung reflektiert das ganz gut. Das Cover von Daniela Heller gezeichnet, da sieht man eine Krake, die so mit vielen Armen zwischen Computertastatur, Kaffeebecher, Notizblock, Smartphone, Aschenbecher hin und her hantiert. Und ich finde, das bildet so ganz gut die Challenge ab und diese ganze schweißtreibende Arbeit, die in so einer Anthologie drin steckt.
Ja, Challenge ja vielleicht auch für Leserinnen und Leser, weil Anthologie impliziert vermutlich ja einen sehr wilden Mix aus ganz unterschiedlichen Stilen. Also was durchmischt sich da alles?
Genau, also das ist ja das Schöne. Es geht eben auch darum zu zeigen, was es alles gibt und wie unterschiedlich die Ansätze sind, die Studierende haben, eben visuell zu erzählen. Also es gibt zum Beispiel einen Comic von Yu Jia, der handelt von der Überwachung im öffentlichen Stadtraum in China. Der ist so ein ganz klassischer Cartoon, eigentlich in grau-blauen Farben. Dann gibt es einen anderen Comic von Georgina Morve, die arbeitet sich so an einer schwierigen Vaterbeziehung ab und da sieht man eher so skizzenhafte Naturbilder, auch Detailzeichnungen wie ein angebissener Apfel. Das ist eher so sehr poetisch. Und das heißt also wirklich, es variiert sowohl inhaltlich als auch von der Ästhetik, von niedlich bis düster bis abgespaced. Manche Dinge sind mit Computer gezeichnet, mal ist es sehr handgezeichnet, es gibt sogar mittelalterliche Bildästhetiken und so Illuminationen, eher so, die an Buchmalerei erinnern. Sehr gut gefallen hat mir tatsächlich das Vorwort, also das heißt Vorwort, das ist ein Vorwort-Comic sozusagen, die ersten drei Seiten der Anthologie von Nino Paula Bulling. Da sieht man eine Frau, die sich morgens im Bett durch die News auf ihrem Smartphone scrollt und sie sieht diese Horrorbilder von den riesigen Buschbränden in Australien, also das totale Inferno, auf ihrem Smartphone, bis die Frau neben ihrem Bett sie mit den Worten begrüßt, Good morning, babe. Und das ist so diese Alltagssituation im Bett morgens, die ja aber eigentlich komplett absurd ist, aller so, die Welt ist dem Untergang geweiht, lass uns den Tag beginnen. Und ich finde, darin drückt sich eigentlich ganz gut so die Notwendigkeit auch aus, Dinge künstlerisch zu verarbeiten. Und das fand ich so ganz schön gelungen, als einleitenden Comic sozusagen für die Anthologie.
Was war denn am allergelungensten? Wer hat nochmal rausgestochen?
Wer die neue Aisha Franz ist?
Ich wollte es jetzt nicht sagen, soweit, aber sinngemäß,
soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster nehmen. Also es ist schwierig tatsächlich zu sagen, es sind einige Namen dabei, die ich mir merken werde. Sehr interessant fand ich zum Beispiel den Comic Straßburg im Oktober von Yolanda Obleser. Das ist so eine Doppelseite, wo man Hochhäuser sieht, die so in ganz klaren geometrischen Linien gezeichnet sind vor einem Airbrush-Himmel, der so in typischen Herbstfarben leuchtet. Und an diesem Himmel versammeln sich Krähenschwärme und Krähen bevölkern auch so einen riesigen Baukran. Und dann sind da noch zwei Quader mit jeweils drei Panels, die sich im ersten Moment gar nicht so abheben von den Hochhäusern. Aber darin sind so abgebildet Details eines Kaufvorgangs an einem Automaten. Also du siehst nur die Knöpfe und eine Dose, die dann runterfällt. Und das fand ich ein sehr stimmungsvolles Bild und wie so den Eingang einer langen Geschichte sozusagen, weil man ist sich komplett selbst dabei überlassen, sich zu denken, was hier eigentlich erzählt werden soll. Genau. Und ein ganz anderes Beispiel ist Daniela Heller, die eher so würde ich sagen, ein Stil hat, der an Kinderbuchillustrationen erinnert. Die hat einen Comic in der Anthologie, der heißt Papageienhaus Pudagla, weil das im Comic auf dem T-Shirt einer alten Frau steht. Und das ist ja auch ein Ort, der tatsächlich existiert, auf Usedom, so ein Touristenmagnet. Das heißt, sie hat so ein Souvenir-T-Shirt an und sitzt an einem Tisch in einem Café gemeinsam mit ihrem Mann, der ihr ein Stück Kuchen auf der Kuchengabel hinhält. Sie selbst sitzt aber nur so ganz teilnahmslos da. Und das ist so eine Momentaufnahme, wo ich gleich mir vorgestellt habe, dass Daniela Heller die bestimmt irgendwo wirklich beobachtet hat und quasi so eine Art Comic-Notiz angefertigt hat. Das fand ich ganz schön.
Einer noch?
Es gibt unfassbar viel. Es gibt noch ganz, ganz viel mehr. Ich muss auch sagen, ich bin ein bisschen überfordert dabei, mir was rauszugreifen, weil sich eigentlich auch gar nicht erklärt, was hier in welcher Reihenfolge angeordnet ist. Also man könnte auch sagen, es ist ein bisschen random zusammengestellt.
Mhm. Naja, Comics sind ja auch immer eine große Verdichtung und verlangen einem schon ziemlich viel ab auf einen Schlag. Was überwiegt denn hier? Ist es die Anstrengung oder das Interessante? Also ganz kurz vielleicht noch. Funktioniert diese Anthologie im Gesamten?
Sie funktioniert bestens. Es ist anstrengend, aber im positiven Sinne, weil man sozusagen permanent herausgefordert ist, sich auf neue visuelle Erzählmittel und Gefühlswelten, die diese Bilder transportieren, einzulassen. Und das Schöne an so einer Anthologie ist, dass man selber sehr, sehr bescheiden wird in seinem Urteil fällen, weil sozusagen auch wenn dazwischen mal ein Comic ist, der jetzt nicht so Funz im ersten Moment, relativiert sich das einfach angesichts der Fülle von dem, was es alles gibt. Und man ist einfach viel bereiter, sozusagen mal zuzulassen, dass hier etwas ausprobiert wird. Und ich würde sagen, das ist ganz klar die Stärke einer solchen Anthologie. Und deswegen finde ich solche Experimentierfelder wie das Triebwerk eben auch enorm wichtig und bereichernd.
Und dieses Comic-Experimentierfeld, das heißt Triebwerk 9, hat 152 Seiten und kostet 17 Euro, erschien bei Rotpol. Und die Comics gibt es auch in Online-Lesungen. Die finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Illustrationsklasse Kassel. Jule Hoffmann hat Triebwerk 9 vorgestellt. Vielen Dank dafür.
Gerne.